Es ist eine Therapie, die ganz klar strukturiert ist, aber die in keinster Weise ein Kind ausschließt. Das heißt, man kann wirklich alle Kinder da inkluden, ob klein oder groß.
Therapieexperte, immer da, wenn du uns brauchst. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Therapieexperte ist der Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Hier sprechen wir mit ExpertInnen und praktizierenden TherapeutInnen sowohl über bewährte Methoden als auch über innovative Ansätze und aktuelle Entwicklungen in der Therapie.
Herzlich willkommen zu dieser Episode. Heute geht es um das Thema DMI. Was DMI ist und worum es geht, werden wir gleich erfahren. Ich habe mir nämlich heute Helena als Gast eingeladen. Bevor sich Helena aber vorstellt, bekommen alle, die uns neu entdeckt haben oder zuhören, eine kurze Vorstellung zu, ja, wer wir eigentlich sind. Und wer ich bin, kann ich sehr gut sagen. Ich bin Claudia Fröhlich, ich bin Physiotherapeutin, Leitung bei Therapieexperte und studiere gerade Gesundheits- und Versorgungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Digitales Gesundheitswesen. Normalerweise an meiner Seite ist auch Lukas Schumacher, der heute jedoch noch in der Klinik arbeitet und sich deswegen entschuldigen lässt, im nächsten Podcast aber sicherlich wieder dabei ist. Deswegen sind wir heute ein gutes Duo, Helena. Und da ich mich jetzt so schön vorgestellt habe, darfst du auch ein paar Worte zu dir verlieren, damit alle Zuhörenden wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
Na, hoffentlich bekomme ich das auch so schön hin. Erstmal hallo, mein Name ist Helena und ich bin seit 2014 Physiotherapeutin. Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet, habe zwischendrin einige Fortbildungen gemacht, wie zum Beispiel Bobert oder Woyter für den Kinderbereich, weil ich nur im Kinderbereich zuständig bin, und bin dann für 2 Jahre in die USA gegangen. Und in den USA habe ich in Familien gearbeitet mit schwer betroffenen Kindern. Und eine dieser Familien hat mich in eine Reha-Klinik mitgenommen. Und in dieser Reha-Klinik bin ich zum einen auf Intensive Therapies gestoßen und zum anderen auf die CME gestoßen, die mich ziemlich umgehauen hat, weil ich diese Art der Therapie noch nie so gesehen habe. Und ich fand es faszinierend, weil ich durch dieses Kind, also ich habe dieses Kind ja vorher schon betreut, währenddessen betreut und danach betreut, und habe dann einfach gesehen, wie unglaublich effektiv diese Therapie ist und wie viele Fortschritte diese Kinder daraus ziehen können oder in diesem Fall dieses Kind ziehen konnte. Und über eine befreundete Ergotherapeutin in Los Angeles bin ich auf die DMI-Therapie gestoßen, also Dynamic Movement Intervention. Und ich muss sagen, für meine Therapien, für mich, für die Kinder und auch für die Eltern war das ein ganz schöner Game Changer, weil diese Therapie einfach sehr faszinierend ist, noch sehr neu ist und in Europa, / Deutschland, noch nicht ganz so angekommen ist, wie ich hoffe, dass es bald sein wird. Bisher ist es vermehrt in den USA oder in Kanada. In Deutschland geht es momentan nur über Privatrezepte und halt Kosten, die in den Familien halt anfallen in dem Fall. Und genau, ich hoffe, dass sich das bald ändert.
Genau, wir haben ja auch aus diesem Grund gesagt, wir machen mal einen Podcast zum Thema DMI, weil das Konzept noch gar nicht so bekannt ist, du aber sehr überzeugt auch davon bist und ich einfach neugierig war, auch von deinen Erfahrungen zu hören, weil du bist ja inzwischen wieder zurück in Deutschland und machst trotzdem auch die Fortbildung weiter. Das heißt, du hast ja auch ein großes Commitment oder bist ein großes Commitment eingegangen, weil du musst zu deiner Fortbildung ja noch weiter reisen als so manch anderer, der einfach nur von Berlin nach Hamburg reist, musst du ja teilweise auch regelmäßig sich einfach ein bisschen weiterfahren. Fahren ist auch gut gesagt in dem Kontext, auch weiterfliegen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du das Konzept sehr gern magst, wenn du das auf dich nimmst. Und ja, vielleicht darf ich polemisch noch mal dazwischen fragen. Du hast ja Bobert und Woyter gemacht und hast auch gesagt, du hast damit ja auch therapiert wahrscheinlich in erster Linie, als du am Anfang angekommen bist, auch einfach in deinen 2 Jahren. Was hat das Konzept für dich so anders gemacht, dass du gesagt hast, hey, boah, das will ich jetzt unbedingt auch lernen? Also gab es irgendeinen Erfolg mit dem Kind, wo du gesagt hast, das war anders oder besser, als wenn ich jetzt Bobert oder Wolter gemacht hätte? Oder war es einfach der Umgang des, der Therapeutin, deiner befreundeten Therapeutin mit dem Kind? Also es muss ja so einen Funken gegeben haben, wo du gesagt hast, boah, das will ich auch.
Das ist eine gute Frage und die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, dass jede Therapie einen bestimmten Stellenwert bei uns hat und es gibt Kinder für bestimmte Therapien. Also es gibt für meiner Meinung nach Bobert-Kinder, es gibt Wolter-Kinder. Und so gibt es auch Kinder, die man sehr, sehr gut mit DMI behandeln kann. Und der Funke ist übergesprungen, als ich diese Therapeuten kennengelernt habe, die mit so viel Enthusiasmus und mit so viel Know-how und Wissen in die Therapien reingegangen sind und es einfach anders war. Es ist gar nicht so einfach zu erklären. Also man hat in der DMI einen unter anderem neben vielen anderen einzelnen Übungen ein Boxenset oder Sets mit Holzboxen und Beams. Und man versucht dem Kind zu zeigen, wie die eigentliche Bewegung funktionieren soll. Ob das jetzt die Übungen sind, die ich auf dem Tisch, also auf der Liege mache oder auf der Matte. Ich versuche dem Kind zu zeigen, wie die eigentliche Bewegung im Alignment ist oder sein soll. Deswegen ist es gut, je früher ein Kind anfängt, also wenn sich schon die Fehlhaltungen oder die Ausgleichsbewegungen eingeschlichen haben, dann kann man es immer noch gut machen. Aber umso weniger man vorher erarbeiten oder ausgleichen muss, umso effektiver ist es natürlich, weil wir in der DMI-Therapy ganz viel über die Neuroplastizität arbeiten und die aktivieren wollen. Und das passiert durch Aktivität.
Ich wollte gerade noch kurz zwischenfunken, deswegen passt es gerade ganz gut. Wir müssen entschuldigen, wir werden heute ein paar englische Begriffe auf jeden Fall benutzen, weil das natürlich auch schwierig ist, ein sehr englisches Konzept beziehungsweise ein englischsprachiges Konzept natürlich auch immer gleich ins Deutsche zu übersetzen. Und das natürlich auch, wenn man das in dem Kontext lernt, Helena, dann auch schwierig ist, immer gleich wieder zu switchen, dass man das im Deutschen erklären kann. Das heißt, ich versuche, wenn ich Wörter finde, die vielleicht nicht gleich ersichtlich sind, einfach nochmal reinzugrätschen. Aber du hattest auch gerade schon sehr gut angefangen, weil das wäre eigentlich auch meine Frage gewesen, was ist DMI überhaupt? Und da bist du jetzt schon mitten reingesprungen in die Frage. Vielleicht können wir erstmal auf die Suche gehen, weil DMI als Konzept lässt sich ja wahrscheinlich, also ich sage Konzept, ich weiß, dass wir im Vorgespräch gesagt haben, es ist ja kein Konzept, wie jetzt zum Beispiel Bobert oder Wolter, das ist ja ein geschlossenes, teilweise offenes Konzept, je nachdem, welche Richtung man jetzt nimmt. Aber wie kann man sich das vorstellen, für welche Kinder, also welche Kinder habe ich vor Augen, wenn ich über DMI spreche? Und vielleicht auch so ein bisschen weiter gedacht, für welche Art von Therapeuten? Du hast gerade schon gesagt, es gibt Bobert-Kinder, es gibt Wolter-Kinder. Es gibt wahrscheinlich auch Bobert-TherapeutInnen, es gibt Wolter-TherapeutInnen. Es ist halt sehr, sehr schwierig zu greifen, wer sich für welche Richtung entscheidet. Und auch das hast du ja schon gerade ein bisschen beschrieben, dass du gesagt hast, dieser Funke ist schwierig zu greifen, warum man sich dann plötzlich für eines der Konzepte, jetzt sage ich es wieder, entscheidet, sondern es passiert dann einfach, weil man sagt, davon bin ich überzeugt, das möchte ich gerne weitermachen. Aber zurück zur Frage, an welche Kinder denkst du, wenn du an DMI-Kinder denkst? Vielleicht fragen wir die Frage so rum.
DMI ist für jedes Kind. Also die können unter einem Monat mit DMI anfangen, weil du nicht nur dieses Set an Boxen hast, sondern du hast eine unglaubliche Vielfalt an Übungen. Also ich würde sagen, also ich habe den Level C-Kurs jetzt mittlerweile gemacht und ich glaube, es sind um die 120, 130 Übungen, die einen ganz, ganz klaren Ablauf haben. Und das finde ich auch sehr, sehr toll, weil es messbar ist. Wir haben ein Scoring-Prinzip, das heißt von 0 bis 3 und ich erwarte bei jeder Zahl eine bestimmte Bewegung in der jeweiligen Übung. Was bedeutet, wenn ich mir eine Übung aussuche, Sit to Stand zum Beispiel, also vom Sitzen in den Stand, Also es gibt 3 oder 4 verschiedene Varianten vom Sitz in den Stand. Und wenn ich mir da eine Übung aussuche, dann wahrscheinlich, weil das Kind Anzeichen zeigt, es möchte hoch, es hat die Möglichkeit zu stehen, also es ist keine Vorsichtsmaßnahme geboten, dass man das Kind nicht hinstellen dürfte. Mhm. Das heißt, ich suche mir die Übung aus, weil es über oder auf dem Level ist, dass das Kind gerade lernt oder kann motorisch. Und ich teste aus, kommen wir schon in diese Übung? Und wenn das Kind diese Übung einfach machen kann und es überhaupt kein Problem ist, dann gehe ich ein Level höher. Dann erschwere ich die Übung oder ich suche mir eine ganz andere Übung, weil das muss ich ja dann mit dem Kind nicht üben. Wir wiederholen die Übungen immer 5-mal. Also da geht es eben um die Repetition, um die Wiederholungen, die eben ganz wichtig sind für die Neuroplastizität. Und was mich sehr so fasziniert hat an dieser Therapie, dieser Geistesblitz kam mir jetzt gerade beim Erzählen tatsächlich. Es ist eine Therapie, die ganz klar strukturiert ist, aber die in keinster Weise ein Kind ausschließt. Das heißt, man kann wirklich alle Kinder da inkluden, ob klein oder groß. Es ist messbar, das heißt, ich kann den Eltern erklären, ich sehe die und die Bewegung und deswegen score ich jetzt auf 1 oder 2 und nicht schon auf 3. Also 3 wäre wirklich gut, ich sehe alles, das Kind kann das eigentlich fast schon alleine. Mhm. Und deswegen macht es das für mich manchmal ein bisschen greifbarer.
Also das war jetzt auch eine Frage, die ich hatte, wenn du sagst, du hast dieses System eines Rankings, ist dann 1 die niedrigste Stufe und 3 die höchste Stufe, dass du sagst, okay, 3 wäre eigentlich so, dass ich sage, okay, ich müsste mir eigentlich schon die nächsthöhere Übung oder die nächste Übung suchen, weil 3 das ist, was wir anstreben.
Genau, also wir haben 0 bis 3. Mhm. 0 ist, ich habe keine Response und 3 ist wirklich gut, okay, nächste Übung.
Okay, also es muss ja auch irgendeine Art von Befundverfahren, Testverfahren geben. Wahrscheinlich gibt es bestimmte Übungen, bestimmte Bewegungsabläufe, die man sich eh anschauen würde bei einem Kind anhand der Meilensteine, die ja Meilen- oder Grenzsteine, je nachdem, welchem System man da auch anhängig ist. Und dann würde man gucken, okay, das würde ich erwarten von einem Kind in diesem Alter und gehe dann die verschiedenen Übungen durch, gucke, auf welcher Skala sind wir von 0 bis 3. Und würde dann da ansetzen, wo das Kind, ich sag jetzt mal, Defizite hat, ne? Oder sagt, wir müssen von diesem Level aufs nächste Level kommen oder von diesem Meilenstein zu diesem Meilenstein und dafür sind folgende Übungen gut, je nachdem, was das Kind auch an Ressourcen, Fähigkeiten zeigt. Dass ich sage, okay, ich komme von A nach B und habe dahin aber auch die Möglichkeit, den Eltern ja nachweislich zu zeigen, auf welchem Level ihr Kind gerade steht. Jetzt mal ein bisschen sehr stark runtergebrochen, was ich davon jetzt verstanden habe.
Im Groben kann man das so sagen, aber wir hangeln uns eigentlich gar nicht unbedingt nur von Meilenstein zu Meilenstein. Wenn ich eine Übung, wir bleiben jetzt einfach beim Sit-to-Stand, wenn ich diese Übung Sit-to-Stand mache, bedeutet es nicht, das Kind muss sich schon an Gegenständen hochziehen können, kann aber nicht alleine stehen. Es kann sein, dass das Kind noch nicht krabbelt, es kann sein, dass das Kind noch nicht selber sitzt, aber ich möchte es in die Aufrichtung bringen. Ich möchte in die Vertikalität, ich möchte nach oben mit dem Kind, damit das Kind auch einfach mal einen Aha-Effekt sieht und spürt und merkt, hey, hier bin ich. Wow, das ist eine ganz andere Perspektive. Und dadurch entstehen ganz oft auch einfach erst die Möglichkeiten für Kinder, wenn sie mal gesehen haben, oh, ich kann das ja, cool, dass sich so eine intrinsische Motivation einfach noch mehr bildet oder extrinsische, je nachdem, dass man einfach dem Kind eine Möglichkeit gibt, in ein komplett neues Setting reinzukommen.
Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass uns doch sehr gern auch eine Bewertung da. Da kommen mir mal so Sätze, ich habe keine Säuglinge therapiert, sondern immer eher Kinder und meine Erfahrungen mit Säuglingen beziehen sich ja vor allen Dingen auf meine Praktika, die ich damals pflichtmäßig gemacht habe und ein paar Erfahrungen in der Praxis mit KollegInnen zusammen. Mir kommt aber immer dieser Satz damals, das hat sich so eingeprägt von meiner Anleiterin damals, deswegen ist es noch sehr, sehr vorhanden. Sie war auch Erbobertherapeutin und meinte, man soll keine Entwicklungsschritte überspringen, indem man sagt, okay, man bringt ein Kind, was noch nicht alleine sitzen oder stehen kann, nicht in eine Position, dass es selbst noch nicht einnehmen kann. Das würdest du ja in diesem Setting machen und sagen, okay, ich bringe das Kind jetzt in eine Aufrichtung, in eine Vertikalität, obwohl das Kind vielleicht, wie du gesagt hast, noch nicht krabbeln kann oder noch nicht sitzen kann. Das widerspricht sich ja so ein bisschen mit dem Gedanken von, ja, ich sag jetzt mal meine Anleiterin, weil das ganze Konzept von Bobert habe ich in dem Sinne nicht durchgemacht, aber wie kriegst du das zusammen auch mit deiner Bobert- und Wolter-Ausbildung, die du ja vorher gemacht hast? Also wie kriegst du das, ja nicht begründet, aber wie kriegst du das zusammengezogen, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt einfach mal die nächste, um diese intrinsische Motivation zu schaffen, zu sagen, hey, wenn ich in diese Aufrichtung komme, dann ist es ja auch so eine Motivation, dahin zu gelangen vielleicht.
Also ich bin immer noch der Meinung, und das hat sich definitiv nicht verändert, dass man ein Kind nicht hinsetzen sollte, wenn es noch nicht selbst in den Sitz kommt. Aber da ist ein Unterschied. Es gibt das therapeutische Sitzen, dass ich erarbeite bestimmte Sachen. Und es gibt das, ich setze ein Kind einfach hin und lasse es sitzen, egal in welcher Haltung. Also für mich kann ein Kind nicht sitzen in dem Sinne, wenn es nicht selber in die Position kommt und auch sich wieder befreien kann, weil sonst ist es ja eine gefangene Position. Der Unterschied ist, würde ich sagen, dass DMI die Sachen sehr, sehr offen gestaltet und sich nicht komplett verschließt gegenüber anderen Therapien. Also DMI ist gut kombinierbar mit vielen anderen Therapieformen. Ob es Bobert ist, ob es SI ist, also ganz viele Varianten. Wenn ich ein Kind hinsetze, dann setze ich es nicht hin und lasse es dann los, sondern das Kind macht die Bewegung so aktiv wie möglich. Zum Beispiel, wenn das Kind vor mir liegt, sagen wir mal, es ist ein Kind, das noch nicht in den Sitz kommt oder es ist ein schwer betroffenes Kind und das Kind liegt vor mir auf der Behandlungsbank und ich rolle es in Richtung Seitlage und in den Stütz, in den Seitstütz rein, dann warte ich auf eine Aktivierung und helfe dem Kind ein bisschen, aber es kommt selber mit nach oben, so gut es kann. Weil unten ist es einfach zu anstrengend, wenn es dann einfach da hängt. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz böse gesagt, wenn es da unten hängt, wird es irgendwann einfach anstrengend. Das heißt, ich helfe dem Kind, ich unterstütze das Kind, motiviere es aber gleichzeitig und sag, hey, komm nach oben, das kriegst du hin, das schaffst du. Und dann lassen die sich auch sehr gut aktivieren. Dein Kind muss ja auch erstmal spüren, okay, nee, da will ich gar nicht sein. Eigentlich will ich nach oben kommen, um die Aktivität zu bekommen am Ende.
Ja, wahrscheinlich auch einfach, um mehr teilhaben zu können, ne? Weil alles in Rückenlage ist ja tatsächlich dann auch, je nachdem, ob es jetzt ein betroffenes Kind ist, ob es ein entwicklungsverzögertes Kind ist, ja auch irgendwann nicht mehr möglich, am Leben der anderen teilhaben zu können, weil du immer darauf angewiesen bist, dass andere Menschen dich entweder mobilisieren oder mit dir halt die Situation oder die Position wechseln. Ich glaube, das ist ja dann auch eine Motivation, die man schaffen kann über bestimmte Bewegungsabläufe. Okay, aber ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass du sagst, es geht natürlich um die therapeutische Begleitung und nicht dieses, ich setze das Kind jetzt einfach hin, obwohl es das noch nicht selbst umsetzen und halten kann und das ist in dieser Position gefangen, weil es weder rein noch rauskommt. Das war für mich jetzt auch nochmal gutes Rekapitulieren von gefangenen Positionen, kann sich sehr gut einprägen lassen, dass sie da natürlich weder rein noch rauskommen und uns als TherapeutInnen brauchen, um diese überhaupt einnehmen zu können.
Oder die Eltern, die das ganze Jahr angeleitet bekommen.
Stimmt, genau.
Weil die Eltern ja auch mit einem Home-Exercise-Programm nach Hause gehen. Also es ist nicht so, dass die Eltern diese DMI-Übungen nicht angeleitet bekommen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der DMI. Je nachdem, ob es in den Intensive Therapies gemacht wird, also dass man sagt, man hat eine Woche jeden Tag DMI, aber pro Tag sollten die Eltern dieses Programm, das man mit ihnen macht, einmal durchführen. Und dieses Programm hat eine ganze Vielfalt von Übungen, die man so nach und nach erklärt. Die Variation ist natürlich, also in der Therapieeinheit sind es oft andere Übungen. Bei den Eltern bleiben die Übungen länger gleich, weil die sich natürlich da auch erstmal reinfuchsen müssen. Und es geht ja um die Repetition, also um die Wiederholung, um immer wieder Aktivierung und immer wieder das Gleiche, dass das Kind merkt, wow, ich kann das und einen positiven Effekt davon trägt.
Wo wir wieder bei der Neuroplastizität wären und motorischem Lernen insgesamt, ne, dass man halt darüber versucht, auch neue Verknüpfungen herzustellen. Und wir sind ein bisschen abgekommen von unserer Frage, was ich gar nicht so schlimm fand, aber wolltest du noch was hinzufügen, für welche Kinder DMI denn gut geeignet ist, oder bleibst du einfach dabei, dass wir sagen, es ist für alle Kinder grundsätzlich geeignet, oder ja, vielleicht gibt es auch Kinder, für die es nicht geeignet ist, das hatte ich nicht gefragt, aber vielleicht hast du da noch irgendwas, was wir ergänzen sollen?
DMI ist an sich für alle Kinder gut und auch richtig, aber es gibt einfach trotzdem Vorsichtsmaßnahmen. Als Beispiel jetzt, wenn ich ein Kind mit Down-Syndrom habe und eine atlantoaxiale Instabilität habe, muss ich natürlich schon sehr aufpassen. Und das lernt man ja, wenn man dieses Krankheitsbild oder wenn man diese Diagnose sich anschaut, dass die Gefahr einfach besteht. Und dann muss man bei einigen Übungen einfach definitiv aufpassen. Und so ist es natürlich bei anderen Diagnosen auch. Also es ist nicht, dass man dann einfach drüber weggeht und sagt, ach, ich kann das jetzt immer machen, diese Therapie. Man muss einfach anpassen.
Ja, ich glaube, es ist gut, dann auch einfach die Kinder und die Störungsbilder, die man standardmäßig oder hauptsächlich behandelt, oder auch wenn man jemand Neues dazu bekommt, einfach nochmal zu gucken, was da auch die Besonderheiten des Kindes sind, also welche Erkrankungen vorliegen, welche Differentialdiagnostiken. Aber ich glaube, das ist ja auch für jede Therapie einfach super wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen, was das bedeutet und was man dann eventuell auch nicht machen sollte. Wir hatten das auch vorhin schon angeschnitten. Wir gehen halt ein bisschen kreuz und quer, aber es ist auch, glaube ich, gar nicht so schlimm. Es ist ja, also Dynamic Movement heißt ja einfach dynamische Bewegung. Das heißt, was unterscheidet das denn jetzt zum Beispiel, weil dieses, ich unterstütze ein Kind von einer Position in die andere, und dann im Burbad gibt es verschiedene Fazilitationen dazu, die man dann machen kann, um halt das Kind zu aktivieren in einem bestimmten Bereich. Was unterscheidet das jetzt zum Beispiel von, ja, anderen Konzepten? Jetzt Klassiker sind Burbad und Wolter, die hatten wir jetzt schon dabei. Wo ist der Kern vom Unterschied, den du rausnehmen würdest? Sagst, okay, das ist wirklich mal was anderes, Innovatives. Du hattest es auch Game Changer genannt, deswegen vielleicht auch nur für dich ein Game Changer, aber ich benutze das Wort jetzt einfach nochmal.
Also in der DMI wird ganz viel mit der Schwerkraft gearbeitet. Das heißt, ich lasse teilweise Kinder auch einfach mal floaten, was bedeutet, ich sitze auf dem Boden oder auf einem Stuhl, je nachdem, wie das Setting ist, ob die Kinder im Sitzen oder im Stehen floaten. Habe ganz, ganz, ganz wichtig, Sicherheit geht immer vor, jemanden dabei, der das Kind catchen kann, wenn irgendwas wäre. Und dann habe ich meine Hände unter den Füßen von einem Kind, und das habe ich tatsächlich schon erlebt und ich fand es sehr faszinierend. Ein Kind, das noch nicht frei und komplett selber stehen konnte. Ich habe meine Hände unter den Fußsohlen, also wirklich unter den Schuhen gehabt, und habe es hochgehoben in die Aufrichtung. Also es stand dann vor mir in der Luft auf meinen Händen, so um das jetzt mal so zu beschreiben. Und ich gleiche dann mit meinen Händen natürlich aus. Also ich mache die Ausgleichsbewegungen mit meinen Händen. Das heißt, ich schiebe die Füße wieder unter das Kind, wenn es umfallen würde. Und das ist auch faszinierend teilweise für die Eltern, wenn die dann einfach realisieren, mein Kind kann stehen. Und die haben dieses Kind noch nie stehen gesehen. Und es funktioniert, weil es hält sich ja selber da oben. Und das ist einfach nochmal was für mich anderes gewesen auf diese Art und Weise. Wichtig in der DMI ist auch noch, es geht immer von proximal nach distal. Also es ist so, dass wir versuchen, so wenig wie möglich Hilfestellung zu geben und teilweise auch mit den Kindern dann laufen, wenn wir Schlüsselpunkte nehmen, dass wir sagen, wir haben das Kind nur noch am Sprunggelenk unten und wir helfen den Kindern vielleicht bei der Gewichtsverlagerung. Aber den Schritt an sich und die Bewegung an sich, und jetzt sind wir wieder bei der Aktivität und bei der Neuroplastizität, das Kind macht an sich den Schritt selbst. Und das ist ganz wichtig. Ich warte auf die Reaktion. Ich warte, bis die Reaktion kommt. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass die Reaktion nicht kam.
Wenn wir nochmal einfach nur kurz zum Floaten zurückgehen, aus welcher Ausgangsposition startest du? Ich hatte gerade ein liegendes Kind vor mir, was dann einfach in den Stand gebracht wurde. Was ist die Ausgangsposition? Nur für mich, dass ich es mir besser vorstellen kann.
Entschuldigung, dann habe ich mich jetzt einfach verhaspelt während des Erklärens. Also wenn das Kind vor mir steht, angelehnt Also ich halte es am Anfang fest, wenn das Floaten im Stand passiert. Das geht natürlich auch im Sitzen. Also man kann Kinder auch im Sitzen floaten lassen. Und zum Beispiel den Stretch der Hamstrings. Hamstrings auf Deutsch?
Ischokorale, meinst du?
Ja, genau, die meine ich. Und da dann einen automatischen Stretch schon haben, weil ich zum Beispiel eine Hand am Sacrum beziehungsweise unter den Tubern vom Kind habe und die andere Hand ist an den Fersen beziehungsweise an den Füßen. Und wenn das Kind noch nicht alleine sitzen kann, ist natürlich jemand wirklich close by und schaut, dass er das Kind auffangen könnte, wenn es fallen würde. Und durch dieses immer wieder Bewegen und diese Ausgleichsbewegungen schaffe ich es dann natürlich auch, so eine Dehnung mit reinzubekommen, so eine automatische. Also das wäre die Erklärung aus dem Sitz heraus.
Okay, aber das kann ich mir besser vorstellen, weil wenn du das Kind vorher schon passiv eher in die Situation bringst, du sagst, in die Vertikalisierung bringst und dann sagst, okay, aus der Ausgangsposition startest du dann in dein Floating, ob jetzt sitzend oder stehend, ist es natürlich was anderes, als wenn du sagst, du startest auf Rückenlage oder Bauchlage. Das wäre dann ganz schön abrupt, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Aber du hast angedeutet, es gibt auch diese Variante gerade.
Genau, es gibt auch diese Variante, aber das ist wirklich, also ich weiß nicht genau, viele von den Therapeuten, die jetzt vielleicht auch zuhören, haben bestimmt auf Instagram schon mal DMI gesehen. Das ist sehr gehypt momentan und diese Floating Exercises, die sind so in aller Munde
momentan. Aber ist ja eindrücklich einfach wahrscheinlich zu sehen.
Genau, also ich fand es am Anfang auch sehr eindrücklich, bis ich dann die Kurse hatte und einfach das dahinter verstanden habe. Aber das aus dem Liegen, ob es aus der Bauchlage oder aus der Rückenlage ist, das gibt es auch. Aber es ist immer mit einer Vorbereitung und wichtig ist, es ist immer gesichert. Also es kann nichts passieren.
Ja, das hattest du am Anfang, glaube ich, erwähnt. Das ist wichtig, dass du halt das allein als Therapeutin halt wahrscheinlich entweder mit einer weiteren Therapeutin oder mit halt Elternteilen auf jeden Fall absichern musst, damit du halt auch auf der sicheren Seite bist, sollte dann halt doch mal, ja, das Kind das Gleichgewicht verlieren. Darum geht's. Es geht ja auch um posturale Kontrolle, es geht um auch ein Stück weit Gleichgewicht, das zählt ja auch einfach alles zusammen, sodass man da auf der sicheren Seite ist. Okay. Ja, ich hatte tatsächlich, musste ich mich auch gerade daran erinnern, weil ich glaube, mir wurde auch irgendwann mal ein Reel ausgespielt mit dem Floating. Jetzt weiß ich, wie es heißt. Ist auch gut. Wahrscheinlich auch in der Zeit, wo ich mich ein bisschen selbst damit beschäftigt hatte, bevor wir diesen Podcast aufgesetzt haben, ist es dann natürlich auch ein bisschen mehr in meinem Algorithmus geschwappt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, der das jetzt hört, auch damit wahrscheinlich auch schon mal konfrontiert war oder vielleicht auch jetzt erst in den nächsten Tagen auf jeden Fall auf Instagram oder auf irgendeiner anderen Plattform damit konfrontiert sein wird. Jetzt haben wir ein bisschen über die Theorie gesprochen. Wir haben jetzt wahrscheinlich auch schon ein kleines Bild erzeugt und es gibt ja noch viel mehr als Floating wahrscheinlich. Das ist ja einfach nur das, was jetzt wahrscheinlich viel eindrücklicher auch verwendet wird, um das Konzept auch ein bisschen bekannter zu machen und weil das natürlich auch in den Köpfen hängen bleibt. Ich glaube, das ist etwas, was man sich gut merkt, wenn man es mal gesehen hat. Aber es gibt ja auch bestimmt so Art, naja, Theorien, Prinzipien habe ich es genannt, glaube ich, in der Frage, aber es gibt so Grundpfeiler. Vielleicht hast du ein schöneres Wort, aber wir wissen, worum es geht, wenn wir über DMI sprechen. Also auf was basiert diese ganze Therapie?
Also die Theoretical Foundations von dieser Therapie sind einmal die neuronale Group Selection, was besagt, dass das Gehirn durch motorische Leistung und sensorischen Input organisiert ist. Und es gibt eben zwei Phasen der motorischen Entwicklung. Einmal die primäre Phase, die ist reifungsbedingt und von Mustergeneratoren gesteuert. Und es gibt die sekundäre, also das, was an die Umwelt angepasst ist. Und in der sekundären Phase wählt das Gehirn, jetzt wird es ein bisschen neurologisch, wählt das Gehirn neuronale Gruppen basierend auf afferenten Informationen aus. Also das bedeutet, Dynamic Movement Intervention hilft, ganz konkrete Bewegungsmuster zu fördern und schlechte Gewohnheiten zu verhindern. Das ist das, was wir am Anfang eben schon gesagt haben. Wir versuchen, im Alignment zu arbeiten, um diese Angewohnheiten, die manche Kinder eben haben, komplett wegzulassen oder der Muskulatur und auch dem Gehirn einfach zu sagen, okay, so kann es auch funktionieren oder so sollte es funktionieren. Dann eben die Neuroplastizität, über die wir ja schon relativ viel geredet haben jetzt immer zwischendrin, die einfach darauf abzielt, Veränderungen neuer motorischer Herausforderungen zu fördern. Also es gibt so ein paar Prinzipien der Neuroplastizität. Also es ist zum einen use it or lose it. Was bedeutet, wenn du es nicht benutzt, verlierst du es. Dann wird es im Endeffekt gelöscht. Wichtig ist use it and improve it. Also benütze es und verbessere es. Dann ist es eben wichtig, die Art der Trainingserfahrung bestimmt die Art der Plastizität. Mhm, ja. Dann Wiederholung, also die Repetition immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dann kommt es eben noch auf die Intensität an. Mhm. Was eben auch einfach in jeder Therapie und auch egal welchem Sport ja wichtig ist, wenn man sich verbessern möchte. Letztendlich. Dann spielt die Zeit eine Rolle. Also als ich mir das angeguckt habe, nochmal genauer, habe ich eine ganz schöne Beschreibung gefunden. Und zwar besagt die, verschiedene Formen der Plastizität treten zu verschiedenen Zeiten während des Trainings auf. Das finde ich eigentlich ganz aufschlussreich, wenn man sich das so überlegt. Dann die Auffälligkeit spielt eine Rolle. Also die Trainingserfahrung muss ausreichend auffällig sein, um die Plastizität überhaupt zu aktivieren, zu induzieren. Mhm. Alter ist wichtig. Also die Plastizität oder die Neuroplastizität tritt eher auf im jüngeren Gehirn. Das heißt nicht, dass es später nicht mehr funktioniert, aber umso jünger, umso schneller, umso flawless, würde man im Englischen sagen. Also umso weniger.
Naja, ich sag mal so, das
fehlerbehaftet.
Ja, das Gehirn ist ja in der sehr jungen Phase wahrscheinlich auch noch eher in der Entwicklungsphase. Ne? Also diese ganze Gehirnentwicklung hängt ja auch damit zusammen, dass ich neue Verknüpfungen bin, was im Alter auch stattfindet, halt nur in einem anderen Maß. Und bei Säuglingen, Kleinkindern, Kindern sind diese neuronalen Verknüpfungen einfach nochmal ein bisschen anders gebaut, weil sie natürlich viel mehr Prozesse in Gang bringen, weil viele Entwicklungsschritte einfach auch gemacht werden bis zur Vollendung der Hirnreife. Das heißt nicht, dass danach nichts mehr passiert. Das hatten wir jetzt auch häufig. Genau. Ne? Aber es ist halt, es passiert in einem anderen Rahmen und es ist immer platt gesagt, ne? Es funktioniert ein bisschen langsamer. Man weiß es halt noch nicht so genau, was danach passiert, weil das halt nicht so gut untersucht ist, wann, ob und wie diese Neuronen sich nochmal verbinden, zum Beispiel beim Querschnitt oder so. Ne? Das sind halt verschiedene Bereiche, die ja immer wieder in der Forschung zur Diskussion stehen. Aber im Kindesalter weiß man, das ist einfach alles dynamischer. Passt ganz gut zur Podcast-Folge. Ist alles ein bisschen dynamischer noch, weil natürlich viel mehr Entwicklungsschritte in einem gewissen Zeitrahmen passieren.
Mir war jetzt nur wichtig, das nochmal so gesagt zu haben, weil ich nicht will, dass jemand oder dass dann gedacht wird, es funktioniert nur, wenn das Kind noch ganz jung ist. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal so
hervorrufen. Ja.
Dann gibt es noch zwei weitere Punkte dazu und dann ist die Neuroplastizität zumindest für diese Erklärung abgeschlossen. Dann ist die Übertragung wichtig. Also die Reaktion auf eine Trainingserfahrung fördert weitere Verhaltensweisen und die Interference. Also es kann andere Verhaltensweisen können beeinträchtigt werden dadurch.
Ich wollte gerade sagen, Neuroplastizität, da bin ich schon wieder ein bisschen firmer drin, weil das kenne ich aus Neuroorto. Das ähnelt sich dann noch ein bisschen, da kann ich mehr mitreden. Aber ja, ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Faktor einfach, dass man natürlich auch diese, ja, du hast Trainingserfahrungen einfach braucht, um Verhalten zu ändern oder sich das anzueignen. Und dazu brauchst du dann, das hängt ja alles zusammen, dazu brauchst du eine gewisse Intensität und so weiter. Das sind ja viele Bereiche der Neuroplastizität, die sehr eng miteinander verwoben sind und schwierig, glaube ich, immer so einzeln zu betrachten.
Genau, aber das sind so die 10 Punkte, die eben auch in dem Skript mit angeführt werden, um die Neuroplastizität mehr zu erklären und um zu verstehen, warum bestimmte Sachen in der DMI gemacht werden, wie sie gemacht werden letztendlich.
Ja.
Und dann gibt es eben noch die Reifungstheorie. Also die DMI basiert auf 3 verschiedenen Theorien und die gehört eben noch dazu. Und da ist es einfach so, dass die DMI-Übungen durchgeführt werden oder aufgebaut sind, zum einen vom Kopf bis Fuß, zum zweiten der Übergang von einem proximalen Griff zu einem distalen Griff. Aber das Kind soll immer mehr Kontrolle übernehmen oder so viel Kontrolle übernehmen in der Bewegung wie irgend möglich. Dann die allgemeinen symmetrischen motorischen Reaktionen. Und dann haben wir eben noch die Erleichterung der Kontrolle der Dreh- und Übergangsmuskulatur, die halt wichtig für die Haltungskontrolle sind. Genau, das sind die Theorien, auf die DMI aufgebaut ist.
Okay. Jetzt müssen wir von dem theoretischen Part einmal weg, weil ich glaube, es ist wichtig, glaube ich, das zu verstehen und auch für die Behandlung wichtig, dann einfach mal sich das nochmal vor Augen zu führen, was es leichter macht, finde ich immer. Und deswegen haben wir diesen Punkt mit reingebracht, mal zu erzählen, wie du so eine Behandlung aufbauen würdest oder was so eine exemplarische Behandlung für dich wäre. Weil ich glaube, daran lassen sich Konzepte dann immer gut vorstellen, wenn man so eine Idee davon entwickelt, wie eine Behandlung sein könnte. Und ich weiß, du hast eine vorbereitet. Deswegen schieß mal los. Wie sehe denn mit all dem, was wir jetzt wissen, von der Theorie über, was ist DMI, wie sehe eine Behandlung in der Regel typischerweise, wir wissen, es ist nur ein kleiner Ausschnitt, aus?
Also zum einen ist es natürlich wichtig, mit den Eltern zu reden und mit dem Kind, je nachdem, ob es sich verbal ausdrücken kann und Ziele festzulegen. Und dabei ist es dann einfach, aber das ist ja in jeder Behandlung, das ist ja jetzt nicht nur auf DMI bezogen. Und dann geht es eben darum zu evaluieren, was sehen die Eltern als mehr an, als es ist. Manche Eltern zum Beispiel verwechseln Robben mit Krabbeln. Also es geht halt darum zu realisieren oder zu gucken, wo steht das Kind eigentlich wirklich. Das heißt, ich suche mir anhand der Erklärungen der Eltern zwischen 3 und 5 Übungen aus meiner DMI-Welt und teste, was kann ich? Wo kann mir das Kind helfen? Wo bekomme ich eine Reaktionsantwort? Wo passiert gar nichts? Oder was kann das Kind schon von komplett alleine, ohne dass ich irgendwas mache? Und an den 2 bis 3 Übungen, an denen das Kind sich noch schwer tut, die nehme ich als Assessments oder versuche die als Assessments zu nehmen, um die immer wieder zu wiederholen, damit das Kind, die Eltern, sowie auch ich als Therapeutin sehe, haben wir eine Verbesserung? Verändert sich die Qualität? Verändert sich die Quantität? Können wir eigentlich schon zu einer neuen Übung starten, weil die jetzt doch schon so gut funktioniert? Und so eine DMI-Einheit, die mehr oder weniger 60 Minuten lang ist normalerweise, also eine Stunde, sind mindestens 5 Übungen, a 5 Wiederholungen. Meistens sind das aber tatsächlich mehr Übungen. Also die Assessments werden rausgesucht so in der ersten Einheit, wenn man sich so kennenlernt. Und dann werden diese Übungen eben durchgeführt, ganz wichtig. Und das habe ich so ein bisschen vorher vergessen zu erzählen oder der Punkt kam noch nicht auf. Aber das ist für die Behandlungseinheit einfach unglaublich wichtig, dass ein Kind, dass die Therapie nicht immer Mitarbeit oder Motivation des Kindes erfordert. Ganz wichtig ist eben der Punkt, dass manche Kinder, vor allem die schwer betroffenen Kinder, schnell oder oft reizüberflutet sind und gar nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich, oh Gott. Und dann fangen die an zu weinen. Das hilft aber nicht, wenn ich dann in dem Moment sage, okay, wir hören jetzt auf mit der Übung. Ich versuche ruhig zu sein, ich versuche das Kind zu beruhigen, wir versuchen das Kind zu motivieren während den Übungen. Das heißt aber nicht, dass das Kind nicht weint oder vielleicht schimpft während der Übungen. Und das versucht man den Eltern aber auch einfach so ein bisschen zu erklären. Ganz oft sage ich persönlich, manche von uns würden auch am liebsten weinen, wenn sie ins Fitnessstudio gehen wollen oder sollen. Warum sollten die Kinder nicht weinen dürfen? Das ist der Ausdruck oder die Möglichkeit, sich zum Ausdruck bringen zu können. Und das ist einfach was Wichtiges und das muss in dem Moment raus. Und wir sehen das, wir nehmen das hin. Das heißt aber nicht, dass wir aufhören in dem Moment. Jetzt bin ich noch mal ein bisschen abgeschweift in meiner exemplarischen Behandlung. Was wir schon gesagt haben, die Kinder bekommen immer ein Home-Exercise-Programm mit. Also, dass die Eltern jeden Tag zu Hause machen, neben diesen Einheiten, die wir ja haben. Und genau, das ist so eine, ich würde mal sagen, exemplarische Behandlung.
Ja, ich bin auch gerade an den Punkt gestoßen, wo du meintest, jeder möchte gerne weinen, wenn er ins Fitnessstudio will. Ich glaube, es ist unfassbar schwer und das hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast besprochen, glaube ich, diese Gratwanderung zu schaffen zwischen die Kinder signalisieren, dass es anstrengend ist und es darf für den Moment auch okay sein und die Kinder signalisieren, dass es genug ist für den Moment, sodass man halt auch da, glaube ich, sehr sensibel schauen muss, wann hört man auf und dafür entwickelt man sicherlich auch ein Gefühl und was können Eltern auch aushalten, denke ich. Ne? Also da sind ja auch manchmal Elternzünglein an der Waage, zu sagen, okay, sie können das auch nicht gut tolerieren, wenn das Kind jetzt nicht nur gut gelaunt in der Therapie ist, sondern halt auch signalisiert, dass etwas anstrengend ist. Hast du da schon Erfahrung gemacht, dass du gesagt hast, okay, wo ist der Punkt, wo du sagst, okay, das Kind ist zwar unzufrieden, das ist auch in gewisser Weise okay, weil es darf auch seine Unzufriedenheit kundtun in dem Maße, aber jetzt ist ein Punkt erreicht, wo ich sage, hey, das Kind ist nicht nur unzufrieden, sondern es signalisiert mir auch, dass es jetzt für heute, ja, es ist für heute einfach vorbei.
Also zum einen ist es ganz wichtig, auf die Eltern zu hören. Die Eltern bzw. die Mamas mit deren Intuition, die wissen normalerweise, wann hat mein Kind Schmerzen, wann geht es meinem Kind nicht gut. Und die Mamas hören das aus meiner Erfahrung sehr deutlich und ich spreche das mit den Eltern ab und ich sage den Eltern immer, wenn irgendwo ein Stopppunkt ist, dann sagt ihr mir das und dann machen wir eine Pause und das ist überhaupt kein Problem. Aber wichtig ist auch, dass die Eltern einfach diese Gratwanderung so ein bisschen mitgehen und ganz oft realisieren sie dann auch, okay, beruhigt sich. Was für mich ein Punkt ist, wo ich sage, okay, ich mache jetzt eine Pause, ist, wenn das Kind sich komplett dysreguliert, also wenn das Kind schrill wird, hochrot wird, nicht mehr aufhört zu weinen, weil das jetzt anstrengend ist oder weil das jetzt einfach blöd ist, dann versuchen wir es auch runterzufahren, dann beruhigen wir das Kind und dann schauen wir, ob wir nochmal mit einem Neustart einfach anknüpfen können und meistens funktioniert es auch. Also es funktioniert nicht immer. Manchmal ist auch einfach Schicht im Schacht. Aber mir sind tatsächlich auch schon Kinder während der Behandlung eingeschlafen irgendwann, weil sie einfach fix und alle waren.
Ja, ich glaube, das ist was auch gerne nach Therapien passiert, wenn die Kinder so viel geackert haben. Für die ist das ja auch Sport, ne? Das sind so kleine Bewegungen, über die wir gar nicht mehr nachdenken. Und dann sind die Kinder einfach alle, weil das für die natürlich auch neue Bewegungen sind, neue Lernprozesse, dass die dann auch einfach müde sein dürfen und erschöpft sein dürfen. Deswegen ist aber auch, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, dass man natürlich die Eltern nicht nur für das Heimübungsprogramm auch mit ins Boot holen muss, sondern auch in den Therapien immer auf sie zurückgreifen kann, auch als so Resonanzkörper zu sagen, okay, manchmal ist vielleicht für die Eltern auch schon eine Grenze erreicht und dann sind die gestresst und das überträgt sich ja trotzdem auch auf die Kinder und die Eltern brauchen eine Pause. Deswegen muss man, glaube ich, immer gut in allen Therapien ausbalancieren, wie man da eine Gratwanderung schafft, damit man alle mit im Boot hat. Aber ich fand es einen super Abschluss, auch nochmal zu schauen, wie würde man das aufbauen. Ich glaube, man hat so die Grundprinzipien vom DMI jetzt in Grundzügen verstanden, sage ich mal vorsichtig, weil es ist ja noch viel mehr, was dahinter steckt. Aber ich glaube, ja, es hilft vielleicht schon mal, so einen kleinen Einblick zu bekommen, damit es nicht nur noch ein Fragezeichen oder ein Reel auf Instagram bleibt, was man vielleicht mal gesehen hat. Deswegen danke, Helena, dass du auf jeden Fall dir die Zeit genommen hast und dich auch in diesem Podcast getraut hast. Das ist ja schon auch immer noch mal eine Herausforderung, nicht nur es zu machen und es mit Eltern zu besprechen, sondern auch anderen zu erzählen, was DMI ist und was du in der Therapie täglich machst. Deswegen, ja, vielen Dank. Und ich weiß, es ist schon fast Tradition geworden, dass unsere eingeladenen Gäste noch ein abschließendes Wort sagen dürfen. Es reicht auch, wenn du Tschüss sagst. Ich nehme mal den Druck ein bisschen raus. Aber falls du noch irgendeinen Appell hast, den du loswerden möchtest, oder auch nicht, dann hast du jetzt den Raum dafür. Und ich sage schon mal an alle, die zuhören, bis zur nächsten Episode. Und wenn ihr Fragen habt, dann immer gern her damit.
Da werde ich jetzt ins kalte Wasser geschmissen. Ich würde sagen, der Appell an Therapeuten ist, oder mein persönlicher Appell ist einfach, dass man open-minded bleibt, also dass man sich einfach auf neue Sachen einlässt und Therapien vermischen kann und sich aus den Therapien das holt, was man braucht, um die bestmögliche Therapie für das Kind zu bekommen, welchen Namen auch immer sie jetzt hat.